Ein Passant geht die Straße entlang und sieht drei Männer, die dort sitzen und alle das Gleiche tun. Drei Männer, die dort sitzen und alle einen Stein behauen. Er fragt den ersten, der das so ein bisschen so mürrisch vor sich hin kloppt irgendwie: Was machst du? Und die Antwort von dem ersten Steinmetz, von dem ersten Steinhauer lautet: Naja, ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Bin halt Steinmetz. Der Passant geht weiter und fragt den zweiten Mann: Und du, was machst du? Sieht ja äußerlich gleich aus, aber die Antwort ist eine andere. Der zweite Mann sagt: Ich baue an einer Mauer. Er fragt den dritten, der irgendwie pfeifend und mit einem Lächeln auf den Lippen und voller Leidenschaft und Energie diesen Stein bearbeitet und es liebevoll und detailgetreu macht. Und er sagt: Und du, was machst du hier? Und die Antwort lautet: Ich baue eine Kathedrale. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Und diese Story ist eine ganz schöne Illustration dafür, dass meine Vorstellung von der Zukunft einen Unterschied für mein Leben heute machen kann. Lebe ich, um über die Runden zu kommen? Ist das, was ich so Tag für Tag irgendwie tue, etwas, was ich mache, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Oder gibt es da ein größeres Ganzes, ein größeres Ziel, auf das mein Leben zuläuft und das ich jetzt schon gestalten kann? Reinhard hat schon gesagt, dass das Kirchenjahr diese große ganze Perspektive eingebaut hat. Wenn es euch so geht wie mir, ich habe das Kirchenjahr auch nicht als Google-Kalender-Feed abonniert oder sowas. Also Weihnachten und Ostern kriegt man irgendwie meistens mit. Da ändert sich dann die Form der Schokolade, so vom Hase irgendwie zum Weihnachtsmann und zurück. Vielleicht noch Pfingsten, aber ansonsten haben wir mit dem Kirchenjahr, habe ich jetzt nicht so den großen Bezug dazu. Aber heute ist das Ende des Kirchenjahres. Totensonntag. Eingebaut in das Jahr als Erinnerung daran, dass das Leben tödlich endet und ein Tag, der für Trauer gedacht ist, an dem man sich an die Verluste erinnert. Und Trauer, das muss mal gesagt werden, ist gut und wichtig und gesund. Es gibt aber auch noch einen zweiten Namen, auch den hat Reinhard schon verraten, der eigentlich auch gebräuchlicher ist. Wir reden vom Ewigkeitssonntag. Und mit diesem Wort Ewigkeit, das heute nicht nur Totensonntag, sondern eben auch Ewigkeitssonntag ist, wird die Behauptung ausgedrückt, dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, sondern dass es dann noch etwas darüber hinaus gibt. Dass es Hoffnung über den Tod gibt. Und das ist erstmal eine ganz schön steile Behauptung. Und egal, ob man jetzt sagen würde, ob du von dir sagen würdest, dass du christlich bist, irgendwie gläubig oder nicht, das Spannende ist, irgendeine Vorstellung von dem, was da passiert, wenn man stirbt, hat ja dann doch jeder. Und auch die Vorstellung, dass nichts mehr kommt, ist eine bestimmte Vorstellung. Und die Behauptung aber heute von dieser Predigt ist, dass der christliche Glauben eine Vorstellung hat, die verdammt gut ist und die zu Recht Hoffnung genannt werden kann. Das läuft auf keine billige Jenseitsvertröstung hinaus, wie sie zu Recht kritisiert wurde. Ja, Religion als Opium des Volkes, à la Karl Marx oder sowas, das wurde zu Recht kritisiert, sondern echte Hoffnung, die nicht irgendwie billiger Trost für später nur ist. Und die schauen wir uns heute mal aus der großen Perspektive an. Bevor wir da aber einsteigen, möchte ich dir eine Frage stellen zu deinem Grundgefühl, mit dem du momentan so lebst. Und die Frage lautet: Wenn du jetzt aus dem Bauch heraus antworten müsstest, ohne irgendwelche Zahlen und Statistiken oder sonst was zu bemühen, hast du das Gefühl, dass die Welt immer besser wird? Oder dass irgendwie eigentlich alles immer schlimmer wird? Okay, ich habe schon jemanden so machen sehen. Also ihr könnt ja mal kurz so. Also wird die Welt irgendwie immer besser? Oder wird die Welt, geht eigentlich alles den Bach runter? So ganz ehrlich, ey. Kannst du mal kurz drüber nachdenken? Manche sind irgendwie vielleicht sich auch unsicher. Woran macht man das eigentlich fest? Können wir das überhaupt sagen? Es gibt klassischerweise zwei Antwortversuche auf diese Frage. Ja, klar. Eben entweder besser oder schlechter. Und das Ganze ist aber normalerweise in folgenden Spielarten. Ansatz 1 wird in der Regel von Leuten vertreten, die jetzt auch mit Glaube irgendwie nicht unbedingt was zu tun haben. Und die grundsätzlich optimistisch sind. Ja, die sagen, prinzipiell wird eigentlich in der Welt alles besser. okay, vielleicht wird die Gefühlslage gerade durch bestimmte Wahlausgänge oder Krieg oder Terror und solche Sachen getrübt so, aber solche Leute sagen dann oft, es liegt gar nicht daran, dass tatsächlich alles immer schlimmer wird, sondern dass wir einfach immer mehr Informationen haben darüber, was schlimmer wird. Also wenn man vor 100 Jahren irgendwie im Nachbarland einen Krieg ausbrechen konnte, habe ich das nach einem Monat erfahren. Heute, wenn was in Ansbach passiert, Charlie Hebdo, an was auch immer wir denken wollen, innerhalb von Minuten wissen es Millionen von Leute. Also es wird gar nicht alles schlimmer. Es ist nur so, wir wissen einfach von viel mehr. Aber ehrlich gesagt, insgesamt, wenn wir so die Entwicklung der Menschheit angucken, ja, das ist auch dieser evolutionäre Gedanke irgendwie, da nimmt eigentlich das Bildungsniveau zu. Es gibt statistisch gesehen, relativ gesehen, weniger Leute, die an Hunger leiden, mehr Gerechtigkeit, mehr Leute, die Zugang zu Trinkwasser haben. Frauen können zwar nicht Präsidentinnen, aber immerhin Bundeskanzlerinnen werden und so weiter. Es ist im Prinzip der Gedanke, dass durch Entwicklung und Fortschritt, wenn man nur genügend Zeit in die Gleichung reinwirft und dann die Welt nach vorne projiziert, es wird alles am Ende friedlicher, besser, schöner, größer, einfach besser. Es gibt ein paar echte Probleme mit diesem Ansatz. Nur um das mal zu nennen, ist die Frage, was ist denn mit den Tausenden und Millionen Leuten, die aber bis es alles besser wird, Opfer von Ungerechtigkeit werden? Und vor allem ist es nicht ziemlich optimistisch zu sagen, dass unser Fortschritt, den es tatsächlich ja gibt, alles geradlinig besser macht? Hält sich das nicht die Waage? Das eine irgendwie wird in der Medizin erforscht und fortgeschritten und gleichzeitig verdient sich vielleicht an der gleichen Erfindung die Rüstungslobby eine goldene Nase daran. Hält sich das nicht am Ende immer irgendwie die Waage? Darum Ansatz 2. Oft eher in christlichen Kreisen vertreten. Ganz ehrlich, wenn wir uns umgucken, es wird eigentlich doch alles immer schlimmer. Die Welt und wir Menschen sind so grundsätzlich verdorben, alles geht den Bach runter. Und die Erwartung ist, irgendwie wird das alles sogar noch schlimmer werden und immer noch schlimmer werden, bis Gott irgendwann den Panikknopf drückt und die Seelen zu sich in den Himmel von der Erde wegholt. Also irgendwie so Entrückung, die dann den Untergang dieser Welt nicht miterleben, weil irgendwann reicht es auch Gott und dann wird diese Welt gelöscht und einfach im Himmel irgendwie mit den Seelen was Neues gemacht. Bisschen karikativ vielleicht, aber im Wesentlichen schon eine verbreitete Meinung. Ewigkeit oder ewiges Leben heißt dann das Ende dieser Welt und die Rettung von den gläubigen Seelen, die dann formlos bei Gott oben sind. Die Grundrichtung ist also irgendwie weg von hier, bloß weg von hier, ab in den Himmel. Himmel ist ein anderer Ort, der nichts mit dieser Realität zu tun hat. Beide Ansätze haben etwas von der christlichen Hoffnung, gehen aber beide daran vorbei, treffen beide nicht ins Schwarze. Ich hätte auch mal sagen können, dass ich das sogar als Folie habe, sorry. Kannst gleich weitermachen, sozusagen. Also entweder es gibt Entwicklung der Welt und Fortschritt oder Ende der Welt, ja, mit so einem Ortswechsel verbunden. Und die christliche Alternative dazu ist aber nicht das Ende der Welt, sondern die Erlösung der Welt. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Es ist die Erlösung der Welt, aber es ist die Erlösung dieser Welt. Wie sich das anhört, wenn da ein Autor aus dem Neuen Testament darüber schwärmt, das hören wir jetzt. Eva hat sich bereit erklärt, den Text vorzulesen. Der Text steht in Römer 8, die Verse 19 bis 25.
Der Text ist überschrieben mit "Die ganze Schöpfung wartet auf Befreiung". Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet und die Gott an uns offenbar machen will. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott offenbart, wer seine Kinder sind. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern Gott hat es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Die Hoffnung, dass auch die Schöpfung selbst aus der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit wird und dass sie so zu der Freiheit gelangt, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Heiligen Geist empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt und dabei unseren Leib von der Vergänglichkeit erlöst. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wenn wir dagegen auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen, dann müssen wir geduldig darauf warten.
Dankeschön. Die ganze Schöpfung fiebert der Erlösung entgegen. Und Erlösung, wie es in dieser Übersetzung sehr treffend beschrieben wird, ist Befreiung, ist nicht Abschaffung, ist nicht Auslöschung. Was wäre das denn für eine Befreiung? Sondern Erlösung ist das Freiwerden von etwas. Wenn wir also diese beiden Ansätze kombinieren und sozusagen mit dem, was die Bibel uns als christliche Botschaft präsentiert, verbinden, dann können wir sagen, ja, am Ende wird alles gut. Aber nein, nicht durch eigene Entwicklung, weil wir es schaffen, uns am kollektiven Menschheitsriemen zu reißen. Da ist die Bibel sehr realistisch. Da wird es immer mal besser und mal schlechter laufen. Und es wird Dinge geben, die total gelingen, weil so viel Potenzial in uns steckt. Und wir werden es aber auch immer wieder maßlos übertreiben und Dinge werden richtig schlecht laufen. Nicht deswegen wird am Ende alles gut, sondern weil Gott irgendwann final eingreifen wird. Was heißt also Erlösung dieser Welt? Das heißt, dass es für diese Welt einen Plan gibt. Im bekanntesten Gebet der Welt, dem Vater unser, drückt Jesus das so aus. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es lautet eben nicht, dein Reich da oben, wo dein Wille geschieht, bitte hol uns da endlich hoch. Sondern es ist, bitte mach, dass es von hier, von da oben sozusagen nach hier unten kommt. Das ist die Grundrichtung der christlichen Botschaft. Himmel, der auf der Erde anbricht. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Himmel und ewiges Leben sind keine Alternative zu hier. Ja, in dem Sinne, dass diese Welt gelöscht wird und irgendwie sowas wie die materiallose, formlose Seele überlebt. Sondern Himmel heißt Verwandlung und Veränderung von dieser Wirklichkeit. Heilung und Heilwerden. Das, was kaputt ist, wird wieder ganz gemacht, wird wiederhergestellt. Und dann aber schon so, und das ist nochmal ein Unterschied, qualitativ anders, als es jetzt möglich ist. Nämlich so, dass es dann nie mehr kaputt gehen kann. Das ist wichtig, ich sage es nochmal. Ewiges Leben ist wiederhergestelltes, geheiltes Leben, aber dann in einer Qualität, dass es nie wieder kaputt gehen kann. Die Bilder in der Bibel sind Wiederherstellung und Neuschöpfung und Heilung, Neugeburt auch. Aber eines der stärksten Bilder dafür findet sich ganz am Ende der Bibel, im vorletzten Kapitel. Das sogenannte Buch der Offenbarung, ein bisschen tricky zu lesen, irgendwie auch kompliziert und mit vielen Bildern eben. Weil, wir haben es vorhin gesungen, I can only imagine. Wir wissen nicht genau, wie es sein wird, aber wir kriegen ein paar Bilder, die uns irgendwie einen Vorgeschmack machen, die unsere Fantasie anregen, wie es mal sein wird. Und da ist eben dieses Bild dann davon, vom Himmel, der auf die Erde kommt, die himmlische Stadt, die runterkommt. Himmel und Erde sind eins. Und der Autor spricht dann von der Hochzeit. Es ist wie eine Hochzeit. Da kommt was zusammen, was füreinander bestimmt ist. Und endlich ist es auch wirklich untrennbar zusammen. Ich finde, es ist ein total schönes, liebevolles Bild dafür, wenn Himmel und Erde endlich zusammenkommen. Und die himmlische Realität, die himmlische Atmosphäre, wie auch immer man sich's vorstellen will, dann hier diese Erde, diese Welt heilen wird. Und die Schöpfung, wir haben es gerade gehört, sehnt sich danach. Sie ist irgendwie so, ne, am Rand vom Stuhl und kippelt schon und kann es kaum erwarten. Wann ist es denn endlich soweit? Ja, es ist noch nicht alles gut. Wir warten da drauf und wir können es kaum erwarten. Aber es geht dann eben um Befreiung und Erlösung, nicht um Auslöschung. Das ist die globale Perspektive. Und das Schöne ist, das gilt auch für jeden Einzelnen von uns individuell. Die Hoffnung, auf die du zuleben darfst, ist die, dass dein Leben mit allen Rissen und allem, was schief läuft, dieses Leben wird wiederhergestellt. Das wird gut gemacht, gesund, geliebt von Gott persönlich. Nicht einfach nur deine Seele. In 1. Korinther 15 spricht Paulus von einem neuen Körper, den wir bekommen. Es geht nicht um irgendeine körperlose, fluffige Wolkenwelt, auf der irgendwie Harfe gespielt wird den ganzen Tag oder sowas, sondern es geht um eine neue materielle, physische Realität, eine Neuschöpfung. Und es ist immer wieder eine Liebeserklärung an diese Welt, an diese Schöpfung schon, wenn Gott sagt, ich liebe diese Welt und ich werde sie wiederherstellen und erneuern. Keine Flucht weg von hier, sondern Veränderung und Verwandlung von dieser Realität. Warum ist das echter Trost und inwiefern hilft mir das heute? Ich möchte gern drei Aspekte nennen, drei Perspektiven dafür, was das für heute heißt. Warum das eben keine, nicht nur eine Jenseitsvertröstung ist. Die Erlösung, auf die wir warten, ist keine, warum ist das Ganze Trost heute? Die Erlösung, auf die wir warten, ist keine Erlösung im Sinne von, naja, hier ist einiges schiefgelaufen, aber jetzt bist du ja woanders, reden wir nicht mehr drüber, schwamm drüber, jetzt ist alles gut, vergiss einfach, was davor war. Sondern die Vorstellung von der Zukunft ist eine, in der Leid und Ungerechtigkeit sowohl global als auch individuell nochmal zur Sprache kommen wird. Direkt vor diesem Bild, dass Himmel und Erde zusammenkommen, ist die Rede davon, dass Gott abwischen wird alle Tränen. Das bedeutet, es ist gut möglich, dass wir mit Tränen erstmal dort ankommen. Dass Tränen dort noch ihren Platz haben, dass Leid, dass Ungerechtigkeit zur Sprache kommen werden und dort dann damit gedealt werden wird. Was auch immer du bislang über das Gericht Gottes gedacht hast, ja, ein eher unpopuläres Thema, Gottes Gericht, ich glaube, das Gericht ist seelsorgerlich unendlich wichtig. Wenn wir davon reden, dass Jesus wiederkommt und diese Welt neu macht, dann hat es nichts mit irgendwelchen Vorstellungen zu tun, dass die Seelen durch so eine Art himmlischen TÜV gehen, ja, und wenn es irgendwie gut genug ist, dann dürfen sie rein und wenn nicht, dann nicht. Sondern Gericht Gottes ist die gute Nachricht, dass Gott diese Dinge richten wird. Im wahrsten Sinne des Wortes richten, richtig stellen, wieder aufrichten wird. Das ist die Rede, christlich verstanden, vom Gericht Gottes. Er wird das, was schlecht ist, richtig machen, verwandeln durch seine Liebe. Und ich glaube, warum das ein Trostpunkt ist, möchte ich mit folgender Story beschreiben. Ich war mal, als ich glaube ich 12 oder 13 war, gab es bei uns an der Lechstaustufe in Augsburg, gab es immer so Sommerferienprogramm. Unter anderem konnte man da Windsurfen lernen. Habe ich gemacht, habe einen Sommer lang, also noch ziemlich jung irgendwie so, aber habe dort Windsurfen gelernt. Dann irgendwie auch mit Windsurfschein abgeschlossen. Und habe dann aber nie wieder so ein Board irgendwie, bin nie wieder drauf gestiegen. Bis 3 Jahre später, als wir mit Bekannten im Urlaub waren in Dänemark, Nordsee, und jemand hatte ein Surfbrett dabei. Und ich dachte mir, ja gut, ich habe einen Surfschein, also kein Problem. Der Wind war richtig gut, richtig schön vom Land weg. Und ich bin draufgestiegen so und habe nach ein paar Versuchen habe auch das Segel wieder rausgekriegt so und bin richtig schön weggefahren. Bis mir irgendwann der Gedanke gekommen ist, dass es ja auch bestimmt eine gute Idee wäre, mal wieder umzudrehen. Mir dann aufgefallen ist, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, wie man gegen den Wind fährt. Wie man da gegen den Wind kreuzt und wieder zurückkommt. Alles, was ich versucht habe, hat mich irgendwie immer nur noch weiter weggetrieben. Und ich habe es eine Weile probiert und es war ein riesiges Ego-Ding auch in dem Moment. Aber ich musste einfach an der Stelle erstmal zugeben, ich schaffe es nicht zurück. Ich schaffe es nicht zurück. Ich musste dieses Segel ins Wasser werfen, irgendwie um Hilfe rufen so und dann sind da Leute am Strand zusammengelaufen und saupeinlich und jemand ist dann rausgeschwommen, musste auch noch durch irgendwelche Quallen da durch und hat mich zurückgezogen. Er hält natürlich, ja, ich bin ihm auch sehr dankbar. Aber ne, dann sitzt du da auf deinem Surfboard und wirst da so zurückgezogen. Nicht gut fürs Ego. Damit dir geholfen wird, ist der erste Schritt erstmal zugeben, es ist nicht gut und ich schaffe es nicht aus eigener Kraft raus. Und die christliche Hoffnungsbotschaft hat erstmal auch diesen Ansatz zu sagen, es ist wirklich nicht gut. Es ist noch nicht richtig und wir werden es aus eigener Anstrengung, aus Fortschritt und Entwicklung oder sowas, wird es auch nicht wirklich gut werden. Es gibt verdammt viel Leiden auf dieser Welt und die Schöpfung sehnt sich nach Erlösung und es ist noch nicht gut. Und das muss auch mal gesagt werden und zur Sprache kommen. Und christliche Hoffnung heißt dann aber, mit dieser Erkenntnis einen Schritt weiter zu gehen und darauf zu beharren, es wird aber mal gut gemacht. Nicht in so einer Schwamm-drüber-Mentalität, sondern weil Gott tatsächlich mit dem Leid einen Umgang finden wird. Das ist die Hoffnung, an die wir glauben. Und bis dahin? Wir sind bis dahin nicht allein gelassen. Der zweite Punkt. Es ist etwas, was heute eben schon anfängt. Weshalb es nicht nur eine Vertröstung auf später ist, sondern etwas, was heute schon beginnen kann. Diese lebensverändernde Kraft, die Bibel spricht vom Heiligen Geist. Diese transformierende, verwandelnde Kraft Gottes. Diese Liebe, die uns gesund liebt. Und der Heilige Geist ist sozusagen jetzt schon unsere Verbindung von der Gegenwart in die Zukunft rein, könnte man sagen. Und dadurch kann dein Leben jetzt schon Ewigkeitsqualität haben. Ewiges Leben ist nicht das, was anfängt, wenn wir dann irgendwann mal tot sind, sondern ewiges Leben kann heute anfangen. Es ist zwar natürlich noch fragmentarisch und unter den Bedingungen dieser Welt, das ist völlig klar, wir sind nicht perfekt und es wird hier auch nie irgendwie bruchlos sein. Aber trotzdem beharren die Christen darauf, es ist jetzt schon möglich, diese Kraft zu spüren. Diese lebensverändernde Kraft von Gott. Und es hat dann auch wieder was mit dem dritten Aspekt zu tun. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier die Hände in den Schoß legen und darauf warten, bis das alles mal kommt. Es fängt schon heute an und wir haben schon heute einen Job. Wir arbeiten heute schon auf den Himmel zu. Wir ziehen die Zukunft sozusagen ein Stück in unsere Gegenwart, wenn wir jetzt schon so leben. Weil Gott gesagt hat, er möchte das nicht einfach mit einem Heer von Engeln irgendwann alles machen so, sondern er möchte uns dazu gebrauchen. Wir sind seine Change Agents seiner Liebe. Er möchte durch uns diese Welt gesund lieben. So paradox das klingt, weil ganz ehrlich, wenn wir uns selbst anschauen, perfekt sind wir natürlich nicht und da geht auch viel schief, auch bei uns in der Gemeinde. Aber ich glaube, Gemeinde kann genau das sein, schon ein Vorgeschmack dessen, wo wir Heilung schon erleben, Wiederherstellung. Wo wir das erleben, was passiert, wenn diese Kraft in unser Leben kommt. Und dann ist es eben kein Hände in den Schoß legen, sondern wie der Steinmetz aus der Geschichte, der dritte, wissen wir, okay, wir wissen noch nicht genau, wo dieser Stein landen wird, an dem wir gerade arbeiten, so, aber wir glauben, dass Gott dann eine richtig gute Kathedrale draus bauen wird. Die Hoffnung, die wir haben und der Trost, den wir zugesprochen bekommen, laufen letztendlich alles auf den einen Punkt zu, oder besser gesagt auf die gleiche Person. Wenn es um Zukunft und Ewigkeit geht, dann liefert uns die Bibel, wie gesagt, vor allem viele Bilder, ja, viele Vergleiche, weil wie es wirklich ganz genau ist, wissen wir nicht. Aber es gibt einen roten Faden, der sich bei aller Unsicherheit eben dann doch durch alles durchzieht. Die Wiederherstellung dieser Welt, die Erlösung der Erde, die Befreiung, die Neuschöpfung passiert durch die wiederhergestellte Beziehung zwischen uns und Gott. Die Beziehung zu Gott ist das, was den Himmel himmlisch macht. Und das Ende am Schluss ist, dass Gott mitten unter den Menschen sein wird, wir keine vermittelnden Sachen mehr brauchen werden, um mit ihm in Beziehung zu kommen, um mit ihm in Kontakt zu treten, sondern wir eine unmittelbare Beziehung endlich zu ihm haben werden. Darauf läuft das Ganze hinaus. Wenn wir also heute den Kopf hochnehmen und uns das große Ganze anschauen und nach vorne in die Zukunft schauen, dann sehen wir in erster Linie eine Person, nämlich Jesus, der wie so aus der Zukunft auf uns zukommt und dem wir vertrauen können, weil wir ihn ja jetzt auch schon kennenlernen können, weil wir ihn jetzt schon durch den Heiligen Geist in Verbindung mit ihm leben können. So fragmentarisch und vorläufig das schon ist, das noch ist, es ist trotzdem jetzt schon der Fixpunkt. Jesus, der sich am Kreuz solidarisiert mit dem Leid der Welt, unschuldig hingerichtet von einem System aus Gewalt und Macht, aus religiösem Wahn und politischen Intrigen, der aber dann auferstanden ist, von Gott lebendig gemacht, den Tod überwunden. Und aus dem Scheitern, aus dieser Katastrophe, macht Gott die größte Hoffnungsstory aller Zeiten. Und was da eben vor 2000 Jahren passiert ist, eine körperliche Auferstehung, das glauben wir, blüht uns allen. Das ist die Auferstehungshoffnung, auf die wir zuleben. Wie kann das alles mehr als nur Information bleiben? Wie kann das alles etwas sein, was wie diese Hoffnung wirklich unser Leben prägt? Es passiert nicht in einer Predigt, auch nicht in zwei oder drei, sondern es hat etwas mit Nachsinnen, mit Meditieren, mit langem Nachdenken zu tun, mit Vorstellungskraft. I can only imagine. Das wird dreidimensional, wenn wir anfangen, darüber zu singen, weshalb wir übrigens im Gottesdienst auch singen, dass wir mit anderen uns darüber austauschen, dass wir uns vielleicht auch der Poesie hingeben, mit der die Bibel immer wieder schon im Alten Testament diese neue himmlische Realität beschreibt. Aber ein wesentlicher Punkt ist, wir können es schmecken, ganz real, gleich im Abendmahl. Das Abendmahl ist eben die Erinnerung daran, was Jesus damals getan hat, dass es die Grundlage ist für die Befreiung, auf die wir noch warten, die aber jetzt schon losgeht, die wir jetzt schon erleben können. Amen.